ARD Sounds.
In Zeiten größter Not sucht die Menschheit nach Trost. Und den spendet oft die Literatur oder die Musik. Wie kaum ein anderer fand der Theologe Paul Gerhardt die passenden Worte des Trostes und sprach den Menschen Mut zu in schwierigsten Zeiten. Johann Sebastian Bach hat sich seiner Zeilen angenommen und schon Paul Gerhardts Zeitgenossen schätzten seine poetischen Qualitäten. Für manche ist Paul Gerhardt der größte Tröster aller Zeiten. Klar ist, dass seine Lieder über die Jahrhunderte und den Wechsel der Geschichte hinweg wirkten. Geboren wurde er in Grevenhainichen im heutigen Sachsen-Anhalt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Paul Gerhardt, bringst du uns heute mit? Ein Pfarrer, ein Theologe, jemand, der gedichtet hat, der Lieder geschrieben hat und das in sehr schwierigen Zeiten. Welche sind das gewesen, welche schwierigen Zeiten?
Na, wir bewegen uns da im 17. Jahrhundert und zwar speziell am Ende des Dreißigjährigen Krieges und die Zeit danach. Die ersten Gedichte von ihm oder die ersten Lieder von ihm sind erschienen 1647. Und das war quasi in den Endtagen des Dreißigjährigen Krieges. Aber das heißt dann nicht, dass die Zeit danach, also nach dem Ende des Krieges, wirklich eine gute Zeit war. Sondern natürlich waren die Landschaften, die Menschen, die Zeit nach wie vor von den Auseinandersetzungen geprägt. Und insofern war die Zeit da wirklich schwer, das ist nicht gelogen.
Und er muss wirklich das geschafft haben, in seinen Liedern so sehr Trost zu spenden, dass es selbst, sag ich mal, heute noch wirkt. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wie er da gewirkt hat, was das so besonders gemacht hat.
Er stellt eine Empathie her. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich so von der poetischen Herangehensweise eines Dichters im 19. Jahrhundert ausgegangen bin. Ich musste mich davon ein bisschen lösen. Und dann habe ich es verstanden, dass er Zeilen schreibt, die einen Optimismus bezeugen und bewirken sollen, optimistisch wirken sollen, die den Menschen in seinem Gottvertrauen stärken sollen. Wir sind ja da im 17. Jahrhundert, wie gesagt, die ihm klar machen, dass die Zeit auf der Erde nur eine Zwischenstation ist und es kommt ja dann noch die paradiesische Zeit, wenn du diese Zeit hier hinter dir hast. Er schickt dir also immer wieder die Möglichkeit, die Zeit hier nicht zu hart zu nehmen, weiß selbst dann in Momenten zu trösten, in dem dir wirklich Schlimmes passiert. Und das bewegt einen dann schon sehr.
In diesem Jahr feiern wir dann den 350. Todestag von Paul Gerhardt. Wie ist das eigentlich? Ich habe schon angedeutet, ja, Johann Sebastian Bach hat sich seiner angenommen. Wie hat er da noch gewirkt? Weil es ist ja immerhin Weltgeschichte, die wir hier besprechen.
Ja, das Interessante ist tatsächlich, wir haben es ja hier mit einem protestantischen Theologen zu tun, also mit einem protestantischen Theologen und Dichter, der aber selber vielleicht gar nicht so aus Leidenschaft jetzt dichtete, aber der eben dichten konnte. Und dieser protestantische Theologe wird eben heute auch von Menschen gesungen, die katholisch sind. Er wird in Regionen gesungen wie in Japan, in Afrika, im Baltikum, in Skandinavien. Er erreicht unterschiedliche Konfessionen. Also auch in den USA ist er gefragt. Der hat wirklich eine Weltausstrahlung und das ist bemerkenswert.
Ein Mann mit Weltausstrahlung, der aber auch kein leichtes Leben gehabt hat. Ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Der Beginn von Nun ruhen alle Wälder
ein Lied, das 1647 erstmals in einem evangelischen Gesangbuch von Johann Krüger erscheint, das sich zum vielleicht bedeutendsten des 17. Jahrhunderts entwickelt. Praxis Pietatis Melica. Das ist Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen. Dabei handelt es sich um die Zweitauflage eines Werkes, das 7 Jahre zuvor noch Neues, vollkömmliches Gesangbuch Augsburgischer Konfession heißt, jetzt aber anders betitelt, anders strukturiert, erweitert und mit einem neuen Dichter geistlicher Lieder daherkommt, Paul Gerhardt. Neben »Nun ruhen alle Wälder« befinden sich 17 weitere Arbeiten des Theologen in der Ausgabe von 1647, und mit den kommenden Auflagen wächst deren Zahl erheblich an. Paul Gerhardts Lieder sind Botschaften,
die Aussagen beinhalten, die seine Theologie sind. Das ist sozusagen gesungene Predigt, wenn man so will. Und er hat sich überhaupt nicht, und das ist auch typisch für seine Zeit, als Individualist, als Lyriker, der seinen Gefühlen folgend Gedichte schreibt, gefühlt, sondern er hat sicherlich mit einer ganz besonderen Begabung das zum Ausdruck gebracht, was er als Pfarrer geglaubt hat und was er als Pfarrer an seine Gemeinde weitergeben wollte.
Sagt Albrecht Henkes, lange Zeit Kurator der Berliner Nikolaikirche und damit dort, wo er dem Paul Gerhardt gewirkt hat. Das Vorstandsmitglied der Paul-Gerhardt-Gesellschaft fährt fort.
Er hat offenbar früher und dann auch in allen Jahrhunderten und im Wechsel der Geschichte und der Ereignisse mit seinen Worten, mit seinen Wortbildern Menschen berührt und hat den Trost vermitteln können und hat auch das Vertrauen und die Kraft seines Glaubens vermitteln können. Aber Paul Gerhardts Dichtung teilt sich ja auch nichtgläubigen Menschen mit. Es ist eine Sprache, die bis heute berührt. Auch wenn es merkwürdige und nicht mehr gebräuchliche Wendungen sind, letztendlich liegt in dieser Sprache eine ganz große Kraft.
Viele Menschen, mit denen ich spreche, fühlen sich angesprochen von seinen Texten und sagen, er ist der größte Tröster aller Zeiten, den es gegeben hat.
Berichtet Wilma Deißner. Sie hat als stadtgeschichtliche Mitarbeiterin in Gräfenhainichen, der Geburtsstadt Paul Gerhardts, das Erbe des Theologen und Dichters aufgearbeitet. Für die Vorsitzende und Begründerin des Paul-Gerhardt-Freundeskreises in Gräfenhainichen sind die Lieder, die Texte, von großer persönlicher Bedeutung.
Mein Mann starb im Jahr 2003 und das war ganz schlimm für mich. Aber da habe ich schon für die Stadt gearbeitet in der Aufarbeitung vom Werk von Paul Gerhardt. Und durch seine Texte, die ich praktisch studiert habe, habe ich den Tod meines Mannes, ich will nicht sagen leichter überwinden können, ich habe ihn anders verarbeiten können. Die Verse Paul Gerhardts haben mir die Kraft gegeben, den Tod anders zu sehen.
Aber was macht denn Paul Gerhardt zum großen Tröster? Was vermag er den Menschen zu geben, dass sie sich durch ihn angesprochen fühlen? Konrad Kleck, Professor für Kirchenmusik am Institut für praktische Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Universitätsmusikdirektor.
Er gibt uns zunächst mal eine prinzipiell positive Haltung dem Leben gegenüber. Also wir müssen nicht verzagen. Ein wichtiges Adjektiv heißt unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ. Die Haltung, dass wir nicht griesgrämig durch die Welt laufen müssen, weil wir im Glauben getragen sind, weil wir Gottes Güte und Zuwendung sicher sein können. Und selbst wenn der Augenschein dagegen spricht, also persönliches Missgeschick, Krankheit, Tod, die Haltung des Glaubens kann dieses überwinden, weil wir ja wissen, dass es ein ewiges Leben gibt.
Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder, aber nun
steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht.
Beim Gang durch Gräfenhainichen, der Geburtsstadt Paul Gerhards heute, fällt durchaus auf, wie sehr die Erinnerung an den Theologen hochgehalten wird. Es gibt ein Paul-Gerhardt-Gymnasium, ein Paul-Gerhardt-Gemeindehaus mit Paul-Gerhardt-Denkmal, eine Paul-Gerhardt-Holzskulptur bei der evangelischen Stadtkirche St. Marien. Auch kann man die Stelle aufsuchen, an der sich einst das Geburtshaus des berühmten Lieddichters befunden hat.
Wenn ich zurückdenke, 25, 30 Jahre, war Paul Gerhardt noch gar nicht so aktuell. Aber er ist hier in Gräfenhainichen zu einer Größe wieder geworden und ist es noch. Die Bevölkerung nimmt ihn sehr an, ist stolz auf ihren großen Sohn, wenn sie auch jetzt nicht der Kirche angehören. Aber als Geschichtsperson wird er sehr verehrt und man sieht ihn mit völlig anderen Augen als vielleicht noch vor 50 Jahren.
Es gibt auch eine Paul-Gerhardt-Kapelle, ein beeindruckendes, klassizistisches Schmuckstück mit Dauerausstellung und Bibliothek. Die Grundsteinlegung ist im Jahre 1830 erfolgt.
Nach 14-jähriger Bauzeit 1844 wurde sie endlich eingeweiht und diente bis Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts als Trauerhalle für Bestattungen, für Arm und Reich.
Die Überzeugungen des Namensgebers scheinen mit dieser Kapelle Architektur geworden zu sein.
Das ist für mich wie ein Heiligtum. Ein helles, freundliches Haus, große Fenster. Sie diente ja, wie gesagt, als Trauerhalle. Und Tod ist ja nun doch sehr schmerzhaft. Und wenn dann von draußen die Sonnenstrahlen einfließen können, und bei Paul Gerhardt kommt ja über 30 Mal die Sonne als Gleichnis vor in seinen Texten, dann hat sich die Gemeinde was dabei gedacht, dass sie solche Sprossenfenster hier einbringt. Das wäre Paul Gerhardt sein Wunsch gewesen.
Beim Bau des Bauwerks dient indes nicht nur Paul Gerhardt als Inspirationsquelle.
Diese Kapelle wurde in Anlehnung Dessau-Wörlitzer Gartenreich gebaut. Und nicht Erdmannsdorf war hier der Erbauer, sondern hiesige Bauleute. Und man hat gedacht, sag ich mit meinen Worten, was Wörlitz kann, können wir auch.
Paul Gerhardt wird im März des Jahres 1607 geboren.
Er stammt aus einem begüterten Elternhaus. Die Eltern hatten eine Gastwirtschaft, sie hatten Landwirtschaft. Der Vater war einer der drei Bürgermeister. Seine Mutter stammte aus Eilenburg. Da waren Großvater und Urgroßvater Superintendenten. Er hatte sicher als Kind keine Notleiden brauchen, das, was alles später kam.
Das Leben konfrontiert Paul Gerhardt bald mit den bitteren Seiten. 1621 ist er eine Vollwaise, nachdem zunächst der Vater und nicht lange danach die Mutter stirbt. Dennoch besucht er ein Jahr später die Fürstenschule in Grimma. Sein Bruder ist bereits dort.
Die Fürstenschule ist eine Eliteschule, wie man heute sagen würde. Der Fürst oder das Land hält sich diese Schule, um da seinen Nachwuchs in der Beamtenschaft und in der Geistlichkeit heranzuzüchten. Und es war zum Teil eine Förderung von ärmeren Leuten. Die haben dann Freistellen bekommen, mussten also nichts bezahlen. Aber diese beiden Gerhardt-Söhne, die wurden nicht freigestellt, die mussten bezahlen.
Die Eltern hatten vorgesorgt. Für Paul Gerhardt war die Koststelle in Grimma lange vorher bezahlt worden. Es war einfach für ihn vorbereitet. Begabte Schüler kamen dahin und wer sich's leisten konnte, der hat dafür gesorgt, dass sein Kind in diesem Rahmen geschult wird. 27 hat er die letzten Zeugnisse gekriegt, die gar nicht so berühmt waren. Ja, er war so mittelmäßig.
Geh aus, mein Herz, und suche Freund in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben.
Auf die Fürstenschule folgt das Studium in Wittenberg. Paul Gerhardt hört unter anderem Poetikvorlesungen bei dem Literaturtheoretiker und Dichter August Buchner. Er hält sich lange in der Stadt auf, wahrscheinlich bis 1642.
Formell hat er sich zu Beginn dieser Zeit eingeschrieben an der Universität. Er hat nie Examen gemacht, was ja auch gewöhnungsbedürftig ist, sich vorzustellen, was aber damals auch nicht so ungewöhnlich war. Und er war sozusagen ein Langzeitstudent, der wohl darauf gewartet hat, dass irgendwann eine Pfarrstelle vorbeikommt, aber sie kam nicht vorbei.
Das kann durchaus eine Folge des Dreißigjährigen Krieges sein, der seit 1618 tobt.
Anders als heute, wo eine Pfarrstelle durch die Landeskirche organisiert ist und wo das Gehalt vom Landeskirchenamt regelmäßig geflossen kommt, mussten ja die Gemeinden vor Ort den Pfarrer finanzieren, aushalten. Und da gab es einfach kriegsbedingt sicherlich an zu vielen Orten die mangelnde Infrastruktur, sodass die Gemeinden dann keinen Pfarrer hatten, beziehungsweise ja auch nicht mehr viel von Gemeinde übrig war. Also es war in dieser Zeit offensichtlich schwierig, Pfarrstellen zu bekommen.
Er musste ja auch leben und von irgendwas leben. Er hat auch in Wittenberg als Hauslehrer gearbeitet und hat nebenbei weiter seine Studien betrieben.
Schließlich bricht Paul Gerhardt die Zelte in Wittenberg ab. Die Gründe, warum es ihn nach Berlin zieht, liegen indes im Dunkeln.
Ich vermute, dass er sich ausgemacht hat, dass in Berlin auch das gesellschaftliche Umfeld ergiebiger ist, dass da mehr vermögende Menschen sind, mehr auch geistig anregendere Menschen als in Wittenberg. Und wahrscheinlich, auch das wissen wir alles nicht, letztendlich hängt alles von persönlichen Beziehungen ab. Wahrscheinlich gab es irgendeinen Draht von seinem Pfarrer, bei dem er untergekommen war in Wittenberg, zu Berlin, der ihn da weitervermittelt hat.
Ein gesellschaftlicher Aufstieg ist mit diesem Umzug erst einmal nicht verbunden.
Er hat nur den Ort gewechselt, nicht den Status. Also von Hauslehrer zu Hauslehrer, auch in Berlin war er zunächst ziemlich viele Jahre lang Hauslehrer. Also wenn er 42 ankam, 9 Jahre lang, muss man sich mal klar machen. Das heißt, ein junger Mann in den besten Jahren, also in den 30ern, der beruflich im Prinzip nicht zu Potte kommt.
Um 1647 erscheint die Praxis Pietatis Melica, das protestantische Gesangbuch von Johann Krüger, Kantor der Berliner Nikolaikirche, mit 18 Liedern des Theologen aus Gräfenhainichen. Konrad Kleck, Präsident der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, nimmt an, dass bei dieser Zusammenarbeit Krüger die treibende Kraft ist, der Dichter ein wenig zu seinem Glück getragen werden muss. Der Kantor erkennt vielleicht durch Gelegenheitsgedichte das poetische Talent und forciert das Mitwirken Paul Gerhardts an seinem Gesangbuch. Konrad Kleck über den dichtenden Theologen.
Es war nicht sein Lebensinhalt, Dichter zu sein. Man sieht ja auch vom Ende her, auf seiner letzten Pfarrstelle in Lübben ist außer einem kleinen Gelegenheitsgedicht nichts mehr bekannt. Es gehörte also nicht zu seinem Selbstverständnis, als Dichter zu agieren. Er war einfach Theologe und Christenmensch und konnte dichten und hat dann den Impuls, der von den Kantoren, auch vom Nachfolger von Krüger, von Ebeling kam, gerne aufgegriffen. Aber als dann Ebeling auch weg war, Ebeling hat Berlin genauso verlassen wie er, dann gab es keine Struktur mehr und dann hat er auch nicht mehr gedichtet.
Paul Gerhardt ist kein Dichter aus Leidenschaft. Die Poesie gehört bei ihm zum Instrumentarium eines Theologen. Mit ihr wendet sich Paul Gerhardt an den Christenmenschen seiner Zeit. An Menschen,
die ein Bedürfnis nach Andacht haben, so nannte man das damals, also ihren Glauben zu kultivieren, über ihren Glauben nachzudenken und sich zu erbauen, indem sie singen, also sich über die Niederungen des Alltags zu erheben, auch Leid zu bewältigen, Krankheit, Kindstod, Tod auch von anderen nahestehenden Menschen und dazu Sprachformen brauchen. Eine wichtige Zielsetzung ist, dass man mit diesen Liedern Trost finden kann. Und jeder Mensch, jeder Christenmensch, der trostbedürftig ist, ist dann ein Ansprechpartner für Paul Gerhardt.
Natürlich gelingt die dauerhafte Wirkung der Lieder Paul Gerhardts nur im Zusammenspiel mit der Musik.
Also Paul Gerhardt-Gedichte, jetzt sage ich mal bewusst Gedichte, sind dann bekannt geworden und bekannt geblieben, wenn sie eine zündende Melodie hatten. Also man muss sich auch klar machen, dass der Krüger nur zu ziemlich wenig Gedichten von Paul Gerhardt eigene Melodien gemacht hat, aber in seinem Gesangbuch einfach immer eine Zuweisung vorgenommen hat. Also wenn das Lied nach einem Strophenbau ist, zu dem es schon Melodien gibt, die sinnvoll sind, dann hat er das zugewiesen. Also auch schon »Wach auf, mein Herz, und singe« ist keine neue Melodie von Krüger, sondern das war ein Alltagsdanklied. »Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren«, das schon bekannt war. Und weil die Melodie bekannt war, konnte dann auch der Paul Gerhardt-Text bekannt werden.
»1651 kann Paul Gerhardt endlich doch eine Pfarrstelle übernehmen, mit Berliner Empfehlungen in Mittenwalde.«
»Weil er irgendwann doch eine Pfarrstelle brauchte. Also er konnte nicht ewig als Hauslehrer überwintern und vielleicht bis hin zu Überlegungen, wenn er denn mal eine Familie gründen wollte, das setzte voraus, dass er eine Pfarrstelle hatte. Er konnte nicht als Hauslehrer heiraten. Das war strukturell nicht möglich.«
»Und dann ist Paul Gerhardt nach Mittenwalde gegangen.« Und hat dort ein Propstamt ausgeführt, verbunden sicherlich mit vielen, vielen auf Mittenwalde bezogenen Pflichten, aber verbunden auch mit einem ständigen Kontakt zu Johann Krüger. Anders ist es nicht denkbar, dass während seiner Mittenwalder Zeit eben immer wieder auch neue Lieder in Berlin erschienen.
Urteilt Albrecht Henkies und sagt über Paul Gerhardts Liederproduktion:
Wir haben ja nicht alle Ausgaben der Praxis Pietatis Melica heute vor uns. Es sind eine ganze Reihe von Ausgaben einfach von Neueditionen verschollen. Insofern gibt es nach der Ausgabe von 1647 mit den ersten 18 Liedern erst wieder ein erhaltenes Exemplar von 1653. Da war er inzwischen in Mittenwalde und es sind 80 Lieder drin. Wie viel von den 80 Liedern er an einem Mittenwalder Schreibtisch gedichtet hat und wie viele vorher schon in Berlin, das kann man nicht sagen.
Auch sind nun die Voraussetzungen für ein Familienleben gegeben. Paul Gerhardt heiratet 1655, doch müssen seine Frau Anne-Maria Berthold und er lernen, mit viel Leid umzugehen. 4 der 5 gemeinsamen Kinder sterben früh. 1657 endet die Mittenwalder Etappe. Berlin ruft. Und dafür nimmt er sogar in Kauf, statt Propst nur noch zweiter Diakon zu sein, an der Nikolaikirche. Der 30-jährige Krieg erst seit wenigen Jahren vorbei.
Berlin ist nach dem 30-jährigen Krieg eine stark gezeichnete und geschundene Stadt. Die Bevölkerung hatte sich in etwa halbiert, von 12.000 auf 6.000. Viele Häuser standen leer und vielen brach. Das hatte nicht mit irgendwelchen kriegerischen Handlungen während des 30-jährigen Krieges zu tun, aber mit den Begleiterscheinungen und Folgen, nämlich Einquartierung von Heeren, die dann auch verseucht werden mussten, daraus entstehende Hungersnöte, auch die Lieferung von Lebensmitteln aus dem umkämpften Umland stockte natürlich.
Thank you.
Bald aber wird der dichtende Pfarrer mit neuen Problemen konfrontiert. Sie sind das Resultat anhaltender religiöser Spannungen zwischen dem reformierten calvinistischen Hof um Kurfürst Friedrich Wilhelm und den Lutheranern wie Paul Gerhard.
Die Problematik ist, dass Kurfürst ist reformiert, will sein Land im Sinne der reformierten Religion nach vorne bringen, hat deswegen eine Besetzungspolitik, dass er Staatsbeamte vorwiegend aus den Niederlanden oder aus anderen reformierten Gegenden beruft. Das passt alles den Lutheranern nicht. Also die Geistlichkeit und auch sicher die Stadt, Väter, also die Leute, die in der Stadt Berlin das Sagen hatte, und auch die Adligen auf dem Land, die waren dezidiert lutherisch, und es war also auch der Konflikt absolutistischer Fürst oder Fürst mit absolutistischen Neigungen gegen Stadtregierung und gegen Landadel. Und der wurde im Medium des Konfessionskonflikts Reformierte gegen Lutheraner ausgetragen.
Vermittlungsgespräche scheitern. So erlässt der Kurfürst 1662 und 64 Toleranzedikte, in denen von den Lutheranern erwartet wird, dass sie gegen die Reformierten nicht polemisieren.
Und das war für die Lutheraner inakzeptabel, weil sie ihr Ordinationsgelübde, also die Verpflichtung zum Pfarreramt, die sie geleistet hatten mit Schwur, weil sie die so verstanden, dass die Anerkennung der reformierten Religion ausschließt. Weil in der Konkordienformel 1580, auf die sie sich verpflichtet haben, gewisse Sätze stehen, die festhalten, dass die Lehrmeinung der Reformierten nicht gültig ist. Und wenn ich jetzt eine Toleranzerklärung unterschreibe, dann gestehe ich insgeheim ja doch zu, dass die Reformierten auch Recht haben. Und deswegen geht es nicht. Und Paul Gerhard hat sich seinem Ordinationsgelübde da wirklich sehr verpflichtet gewusst und deswegen die Erklärung auch nicht unterschrieben.
Darum verliert Paul Gerhard sein Amt. Doch überraschenderweise hagelt es jetzt Proteste und Eingaben, was einiges über die Popularität des Theologen aussagt.
Von Ständen, von Handwerkern, vom Magistrat. Und das war also so ungewöhnlich, dass der Kurfürst sich tatsächlich dann hat bewegen lassen und ihm eine goldene Brücke bauen wollte. Also er hat dann tatsächlich darauf verzichtet, dass der Paul Gerhard das Ding unterschreibt. Und hat ihm so ermöglicht, die Pfarrstelle wieder aufzunehmen, was er auch gemacht hat, ein Jahr später, dann eine Taufe gehalten oder so. Und dann hat er selber einen Amtsverzicht ausgesprochen.
Aus Gewissensgründen. Da Friedrich Wilhelm von Paul Gerhard letztendlich erwartet, dass er sich an die Forderungen der Toleranzedikte hält. Ob nun mit oder ohne Unterschrift. Paul Gerhard darf im Reiche Friedrich Wilhelms nicht mehr wirken und geht in das damals kursächsische Lübben, wo er eine neue Stelle antritt.
Er ist außerordentlich ungern nach Lübben gegangen. Die Lübbener waren, das ist, glaube ich, auch verbrieft, auch nicht so besonders glücklich. Also das Verhältnis war angespannt, sagen wir mal. Er hat es den Lübbenern auch nicht leicht gemacht. Also man mochte sich nicht.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud.
Paul Gerhard hat ein Werk von 140 Gedichten hinterlassen. Ein Werk, das schon den Zeitgenossen Zuversicht, Hoffnung und Trost zu geben verstand. Johann Sebastian Bach hat sich seine Zeilen angenommen. Die Popmusik weiß, mit Paul Gerhard umzugehen. Seine Lieder sind in vielen Teilen der Welt zu hören und es gibt sie in über 40 Sprachen. Natürlich. Zuversicht, Hoffnung und Trost können von Europa bis Australien, von Afrika bis Nordamerika gebraucht werden.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Paul Gerhard, Tröster und Dichter in schwerer Zeit.
Tom, ganz besonders hat mich dieses Mal irgendwie die eine Aussage von der Frau, die du ganz am Anfang im Feature hast, bewegt, wo sie meinte, die Verse von Paul Gerhardt haben mir die Kraft gegeben, den Tod anders zu sehen. Mhm. Das fand ich irgendwie sehr, sehr berührend, oder? Wenn man das auch jetzt so 350 Jahre später noch sagen kann?
Ja, also das war überhaupt ein sehr nahegehendes Gespräch, fand ich. Es wurde halt wirklich auf irgendeine Art und Weise dann doch sehr privat, würde ich fast sagen. Mhm. Also man hat sich dann doch gegenseitig Dinge erklärt. Sie hat mir halt eben diese Geschichte erzählt und das macht was mit einem. Das ist eben nicht mehr so dieses, erzählen Sie mir mal drei Sachen, frage ich die mal ab und so, sondern das wird dann schon sehr privat, finde ich. Und dann finde ich das auch gut, wenn sie einem das klar macht, wie das zu verstehen ist, um begreiflich zu machen, wie ein Text auf jemanden wirken kann, hilft.
Mhm. Ja, sowieso. Ich meine, das Schreiben von Paul Gerhardt, was das ja auch so besonders gemacht hat, ist ja irgendwie dieses Empathische, nicht wahr? Mhm. Dieses Einzufangen, zu fassen, diese schweren Gefühle, die man selbst ja meistens gar nicht in Worte fassen kann. Ne? Und dann hat man da jemanden, der solche Zeilen hinlegt.
Ja, ich glaube, dass sich viele von seinen Texten persönlich angesprochen fühlen. Das gelingt ihm, dass er die Leute wirklich anzusprechen versteht. Jeder wird sicherlich einen individuellen Zugang zu seinen Liedern haben, was dann auch mit dem Glauben zu tun hat oder dem Nichtglauben zu tun hat. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Was ich an ihm halt wirklich verstehe, ist, dass man sich wirklich mitgenommen fühlt. Also auf irgendeiner Ebene, dass du wirklich dann da stehst und sagst, ja, das trägt.
Ja, erreicht, berührt, nicht wahr? Wie bist du eigentlich auf ihn gekommen?
Das waren tatsächlich aber ganz äußere Gründe. Eigentlich war es eine Wanderung. Eine Wanderung zwischen Königs Wusterhausen und Mittenwalde. Und Mittenwalde, das ist eine der Wirkungsstätten, wie wir ja jetzt wissen, von Paul Gerhardt gewesen. Und wir sind dort auf dem Paul-Gerhardt-Weg hingelaufen. Und das war so eine der ersten Etappen des Kennenlernens, würde ich mal sagen wollen. Und dann bin ich auf den Namen immer wieder gestoßen, weil das ist so ein bisschen mein Einzugsgebiet. Also ich war also in Lübben gewesen, da stößt man auf den Namen zwangsläufig, weil er dann ja dort seine letzte Station dann gewesen ist in Lübben. Und so bin ich immer wieder auf den Namen gekommen. In Berlin, an der Nikolaikirche, ist er ja auch ein Thema. Und klar, also insofern ist das sicherlich nicht verwunderlich, dass ich mich mit dem näher befassen wollte.
Ich finde auch, so die Nikolaikirche ist ja auch ein wunderbarer Ort, um zu wirken.
Das ist richtig und das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil du natürlich noch einen ganz anderen Bezug zur Nikolaikirche hast. Also ich so als ehemaliger DDR-Bürger, weil es lief ja damals rauf und runter zur 750-Jahr-Feier von Berlin, wurde ja damals sehr viel Geld in die Hand genommen, um eben auch diese Kirche wieder aufzubauen. Und insofern war das sozusagen eine Wiederbegegnung, als ich dann dort war und mir die Kirche erneut angeschaut habe. Das war schon eine sehr spannende Geschichte in dieser Weltgeschichte.
Ich finde es auch spannend, nochmal einfach sich auch klar zu machen, wie schwer und schwierig die Zeiten nach dem Dreißigjährigen Krieg war. Also der wirklich ein ganz schlimmer Krieg war. Ja. Und da nochmal zu sehen, wie das auf die Menschen gewirkt hat. Also zum einen, sag ich mal, was jetzt auch Paul Gerhardt Zwerg so anschlussfähig gemacht hat, weil die Leute auch den Trost gesucht haben. Andererseits auch, wie zerstört auch Berlin war. Nicht so sehr vom Krieg selbst, aber halt von, wie du es ja beschrieben hast, ne, von denen, die da gelagert haben, die da ja versorgt werden mussten und all das. Paul Gerhardt, vielleicht sollten wir darüber aber noch zuerst reden, sein eigenes Leben war vielleicht auch der Grund, warum er überhaupt, also das, was er erlebt hat, die Schicksalsschläge, die er selbst erleben musste, auch die Kinder, die er verloren hat, all das mit reingespielt haben, oder?
Das ist ja immer schwierig, über einen Menschen zu reden, wenn letztendlich man doch mit sehr viel Vermutung arbeitet. Man hat zwar viele Fakten, aber auf den Charakter zu schließen und so, das fällt mir schon schwer. Aber wo ich dir auf jeden Fall recht geben würde, ist, dass er natürlich wirklich ganz viel Schreckliches gesehen hat und mitmachen musste. Das ist ja, wie gesagt, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Während des Dreißigjährigen Krieges brennt sein Geburtshaus auch nieder. Er verliert seinen Bruder im gleichen Jahr. 1637, dann sind diese vielen Schicksalsschläge mit den Kindern, dass von den 5 Kindern eben 4 sehr früh sterben. Die lange Zeit, diese Wartezeit, die ja in Wittenberg sich da abspielt und die ja dann auch quasi in Berlin noch weitergeht, das ist ja auch eine Zeit, die dich nicht glücklich machen kann eigentlich. Und ich weiß nicht, ob er das immer als Werden begriffen hat, das Werden und Wachsen begriffen hat. Ich weiß nicht, man erfährt ja nichts über Zweifel oder so. Also die Zweifel kommen ja hier nicht zum Tragen. Und würde mich natürlich interessieren, ob das so wäre. Ich habe ohnehin einen großen Fehler gemacht, lange. Ich habe ihn als Dichter gesehen, der quasi aus Leidenschaft dichtet. Er muss also dichten, so wie dieses Genie, das im 19. Jahrhundert quasi über den Schreibtisch gebeugt ist und sich so entäußern muss und dann so seine Gefühlswelt niederschreiben muss und das alles so auf Papier brennt und... Das war ein völlig falsches Herangehen, das musste ich erst mal lernen. Also das war vor allem, weil auch die Denke immer wieder so in dieses Muster reinrutschte, dass ich wirklich brauchte, ich wirklich begriffen hatte, verinnerlicht hatte, dass hier ein Theologe in Reimen zu mir spricht. Wie das der Herr Henkes sagte, gesungene Predigt, obwohl das Singen ja sehr oft Thema ist.
Ja, das habe ich mich übrigens, ja, das habe ich mich auch gefragt, ob er auch selbst gesungen hat bei seinen Predigten. Das wäre natürlich, da würde man natürlich gerne Mäuschen spielen in der Geschichte.
Ja, aber man weiß es einfach nicht. Ob er gesungen hat, wie er gesungen hat, das sind alles unbekannte Terrains. Ich weiß aber, dass generell vermutet wird, dass er singt, weil es halt so oft erwähnt wird in seinen Liedern. Von denen es ja 140 gibt.
Genau, 140 Lieder gibt es von ihm. Paul Gerhardts Lieder sind Botschaften, quasi gesungene Predigt. Ob er selbst gesungen hat oder nicht, klar, können wir jetzt nicht so sehr wissen. Die Frage, oder was natürlich auch spannend ist, er hat natürlich die Texte geschrieben, aber die Musik musste herangebracht werden. Genau. Ne? Das ist ja das, was der eine Gesprächspartner auch gesagt hatte.
Ja, genau, das war der Herr Kleck, der das gesagt hat und der es nochmal so betont hat. Zweifelsohne. Man hat eine bekannte Melodie genommen und darauf konnte man es gut verbinden. Also klar, eine sehr eingängige Melodie, eine Melodie, die vielleicht viel gesungen wurde. Wenn die natürlich mit dem Text versehen wird, dann ist das so, dass die Leute das natürlich eher singen können. Das ist überhaupt eine sehr interessante Geschichte, wenn du dir das mal anschaust. Jedes Lied hat, also nicht jedes Lied, aber hat so eine sehr eigene Entstehungsgeschichte mit unterschiedlichen Melodien, weil dann Leute erst die Melodie diesen Zeilen zugeführt haben. Später sind dann neue Kompositionen drauf entstanden. Man hat das wieder verändert. Und man könnte so an diversen Liedern könnte man eigentlich so eine Entstehungsgeschichte nachvollziehen. Und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte, dass du halt immer merkst, okay, da hat dann jemand da eingewirkt, da hat sich dann diese Melodie nicht mehr gehalten, da ist dann ein neuer Komponist herangetreten, hat das wieder verändert. Das ist schon ziemlich spannend, das mal nachzulesen. Aber im Einzelnen führt es jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber wer sich da ein bisschen tiefer mit befassen möchte, der hätte da sicherlich ein sehr spannendes Entdeckungsfeld zu finden.
Da kann man einiges beackern und herausfinden und freilegen. Ja. So ein bisschen wie fast in der Archäologie. Ja. Und was ja geblieben ist, und das ist ja das Spannende, das sind dann wiederum die Wörter, die Worte. Mhm. Und er war ja so beliebt, das war so ein anderer Punkt, den vielleicht viele auch nicht so auf dem Schirm hatten, dass es damals tatsächlich diese Reibungen gab zwischen dem quasi reformierten calvinistischen Hof und den Lutheranern und dass es da so viel Protest gab, was vielleicht heutzutage schwer nachvollziehbar ist, dass das nicht zusammenpasst.
Das finde ich eigentlich auch interessant, aber was mir da persönlich sehr viel wichtiger ist, ist die Aufmüpfigkeit und der Widerstand, der da dem Kurfürsten entgegenschlägt. Also das finde ich viel spannender, dass man sich da so in die Bresche wirft und sagt, hey, den Mann lass dir nicht gehen, der ist
ja,
zu gut.
Durch die Gewerke, nicht wahr, haben sich die Leute engagiert.
Ja, und ich gehe mal davon aus, dass es sein ganzes Wirken als Theologe umfasst, also dass man ihn unbedingt, also wirklich gar nicht loswerden wollte und deswegen die Leute sich für ihn so stark gemacht haben und dass es eben verschiedene Stände machen und das finde ich halt wirklich toll. Also es ist ja kein Star-Kult, der hier passiert oder so, aber was die eben machen ist, dass die wirklich sagen, der Mann darf hier einfach nicht weg, der ist einfach zu gut und wir wollen einfach nicht, dass der hier Opfer einer solchen Maßnahme wird, zumal ja ganz offensichtlich es so ist, dass dieser Einsatz bei anderen nicht passiert ist. Haben ja auch andere denselben Schritt gewagt, wie es eben Paul Gerhardt gewagt hat, und haben auch gesagt, sie unterschreiben diese Edikte nicht. Und die mussten einfach weg. Da gab es auch keine Solidarität.
Da gab es keine Gnade.
Oder
keine Solidarität, keine Gnade.
Also vielleicht Solidarität gab es vielleicht auch, aber eben nicht in dem Ausmaß. Hier war also halt das Ausmaß so groß, dass eben der Kurfürst letztendlich zu Kreuze kriegt und sagt, okay, dann
für ihn.
Behaltet ihn. Die Sache ist ja die, dass er letztendlich nicht aus freien Stücken, kann man auch nicht sagen, aber letztendlich entscheidet er sich dafür zu gehen. Und das Spannende ist, dass er das ja macht, obwohl ja scheinbar die Chance besteht, er könnte jetzt da bleiben. Aber das kann er eben nicht, weil eben seine Überzeugung, sein Glaube so stark ist, dass er sagt, er kann hier keine Kompromisse machen. Er kann diese Kompromisse nicht machen, die der Kurfürst da von ihm verlangt. Und deswegen geht er dann. Und das finde ich konsequent. Ich habe mich auch gefragt, ob er da was Rebellisches hat eigentlich, weil das hatte ich mir zum Beispiel auch hier mit der Frau Deisner drüber unterhalten, ob da was Rebellisches in ihm steckt. Das glaubt sie überhaupt nicht. Und ich finde halt, wenn er halt nicht sich dem Kurfürsten unterordnet, dass da eben doch was Rebellisches in ihm steckt. Irgendwo.
Ja, es ist spannend. Es ist spannend, dass du das siehst. Ich würde auch sagen, das ist nicht unbedingt rebellisch, sondern es ist einfach, wie fest man oder wie treu man seinem Glauben ist.
Und oder ich glaube, überhaupt, dass seine Überzeugung eher, steht.
Ja, also das ist eigentlich, zeigt es hier, wie fest er da zu seinen Überzeugungen steht, zu seinem Glauben steht, dass er halt sagt, ich kann das mit bestem Gewissen nicht. Nein, das passt nicht. Das ist nicht vereinbar mit meinem Glauben. Und gut, er war natürlich auch in Wittenberg, nicht wahr? Da ist ja auch eine ganz andere Beziehung wahrscheinlich auch. Und wie gesagt, er schreibt ja nicht ohne Grund. Also der Glaube ist ja so wichtig für ihn. Und in einer gewissen Weise ist das dann wahrscheinlich einfach konsequent.
Das ist
schade,
ja.
Schade für die Leute, die sich so engagiert haben und ihn halten wollten. Aber so ist das dann manchmal, nicht wahr? Und dann ging er nach Lübben, wo er es nicht ganz so...
Nee, da lief es offenbar Leuten, überhaupt nicht.
Nicht ganz so, ja.
Ja, da lief es eigentlich überhaupt nicht. Wie gesagt, es gibt nur dieses eine Gelegenheitsgedicht, was er da noch macht, sind miteinander auch nicht klargekommen. Die Lübbener Phase ist eigentlich eine Enttäuschung für ihn. Er will sowieso nicht wirklich weg aus Berlin, dann ist dann auch seine Frau verstorben, was ja auch noch eine Rolle spielt. Das ist keine Phase, die von Erfolg gekrönt ist, die Lübbener Geschichte, und das von beiden Seiten nicht. Er scheint sich dann auch manchmal wirklich dann ein bisschen wie ein Querulant angestellt zu haben. Also weil er wirklich mit diesem Lübben gehadert hat, weil er nicht von Berlin weg wollte.
Ja, dieses Jahr ist ja sein 350. Todestag und er hat natürlich ein großes Vermächtnis hinterlassen. Tom, wir leben ja jetzt auch in schwierigen Zeiten wieder. Denkst du, so ob man jetzt nun religiös ist oder nicht, glaubt oder nicht, ist das, du hast dich jetzt viel mit Paul Gerhardt beschäftigt, ist das im Moment vielleicht den Leuten auch nochmal Paul Gerhardt zu empfehlen?
Auf jeden Fall. Die Lieder sind wirklich, also es gibt wunderschöne Lieder. Ich sag's mal so rum. Also dieses Nun ruhen alle Wälder hat einen Grund, warum es gleich am Anfang kommt. Also ich finde das wunderschön. Kann ich nicht anders sagen. Ja, geht mir sehr nah.
Paul Gerhardt, Tröster und Dichter in schweren Zeiten. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Fragen, Empfehlungen, auch Themenempfehlungen haben, dann gern bitte per E-Mail an Tom.
Weltgeschichte@mdr.de.
Und wenn Sie sich wundern, dass es heute ein bisschen anders klingt als sonst, ich musste zugeschaltet werden, weil ich auf Reisen bin, aber beim nächsten Mal dann wieder im Studio zusammen mit Tom Hartmann. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss.